Wow, was für ein Abend im Rundhof. Ein, naja, vielleicht nicht unbedingt historischer, aber doch zumindest ein sehr denkwürdiger Abend. Das Kleeblatt gewinnt 3:2 gegen den SV Sandhausen nach einem packenden Spiel, über das wir natürlich reden wollen am Tag danach hier in unserem Repeat-Reaction-Podcast des Fürther Flachpass. Schön, dass ihr auch außerhalb der Reihe mit dabei seid. Bevor wir loslegen und über diesen ja, sehr unterhaltsamen Abend reden, natürlich wie immer der Hinweis auf unseren Sponsor hier. Der Fürther Flachpass wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Fürth. Gehen Sie mit uns auf Nummer sicher, gerade in Zeiten wie diesen. Denn wir bieten Ihnen unsere persönliche Beratung jetzt auch über Skype an. So bleiben Sie zu Hause und verfolgen bequem am eigenen Bildschirm, was Ihr Berater online erklärt. Einfach nur den Link in Ihrem E-Mail-Postfach öffnen, schon sind Sie live miteinander verbunden. So sieht's aus. Vielen Dank an die Sparkasse. Jetzt erzählt Thomas Korell nochmal, welcher Podcast das hier ist. Und dann besprechen wir diesen wunderbaren Abend gegen Sandhausen.
Fürther Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de.
Ihr hört den Fürther Flachpass, den Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Sebastian Gloser und am anderen Ende der Leitung ist Florian Jenemann. Hallo Flo, schön, dass du da bist.
Hi.
Ja, ich war im Rundhof. Du nicht und bist wahrscheinlich neidisch oder eifersüchtig.
Die such dir was aus. Ich habe auf jeden Fall den Eindruck gehabt, dass du sicherlich ein gutes Fußballspiel gesehen hast. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Oder war es nur in Anführungszeichen spannend?
Ja, das ist schon richtig gestellt, diese Zweifachfrage. Also gut in der Form, also andersrum gesagt, die Spielvereinigung hat in dieser Saison schon deutlich bessere Spiele gemacht, schon deutlich schöner vielleicht noch gespielt, attraktiver, klarer, strukturierter, aggressiver, alles Mögliche, vor allem in den weiten Phasen der ersten Halbzeit. Aber spannend war es definitiv. Zum Arbeiten eher schwierig, so ein Spiel, wie du ja auch weißt, wenn 4 Minuten vor Schluss nochmal alles auf den Kopf gestellt wird. Aber ja, absolut unterhaltsam. Konnte man genießen, vor allem wenn man nicht arbeiten musste, glaube ich.
Nun war es ja wohl so, dass, sagen wir mal, diese relativ kurze Anfangsphase Sandhausen ganz gut aus der Kabine gekommen ist und dann aber schon ja einen relativ frühen Fehler macht.
Ja, absolut. Also ich glaube, man hat am Anfang gemerkt, dass Sandhausen durch diese Siege gegen Hamburg und Hannover da natürlich ordentlich mit Selbstbewusstsein angereist ist. Also die haben, glaube ich, einfach in ihrer Quarantänezeit nochmal neu Feuer gefangen. Vielleicht, also alle haben ja darüber geredet, dass die Quarantäne in dem Sinn schlecht ist, weil man dann ja aus dem Rhythmus raus ist, weil man das natürlich sich nicht so fit halten kann wie die anderen, die auf dem Platz stehen. Aber natürlich kann man vielleicht auch mal die anderen Zeiten herausarbeiten und merkt halt auch so ein bisschen, ja, in dieser kernverdichteten Saison war vielleicht dann die Pause für den einen oder anderen mal gut. Vielleicht konnten da auch nochmal Spieler zurückkommen, die vorher verletzt waren. Und man konnte sich vielleicht auch mental nochmal neu drauf einstellen. Und dann kommt eben dieser, ja, taumelnde Abstiegskandidat Sandhausen aus dieser Quarantänepause und schlägt eben den Aufstiegskandidaten Hamburg und den, naja, eher mittelmäßigen Hannover, das mittelmäßige Hannover 96. Was man aber auch erstmal machen muss bei dem Namen und bei den Leuten, die da auf dem Platz stehen. Und ja, so sind sie irgendwie dann auch im Rundhof angetreten erstmal. Waren auch, fand ich, nach dem Führungstreffer schon auch ja erstmal noch ein bisschen griffiger irgendwie als das Kleeblatt. Mhm. Aber natürlich haben sie sich definitiv diesen einen Fehler erlaubt. Und haben Hans-Nuno Sabri dann da in dieser 6. Minute einfach völlig ungedeckt gelassen, was ja an sich erstmal Sinn macht, weil Sabri jetzt nicht bekannt dafür ist, dass er am Fließband Tore produziert. Insofern beim Scouting vorher oder bei der Vorabbesprechung kann ich mir schon vorstellen, dass da mal einer sagt, naja, wenn da an der Position so ein Seguin auftaucht oder ein Green, dann muss man natürlich irgendwie eigentlich mehr drauf als gegen Sabri, der im Zweifelsfall vielleicht dann doch nochmal irgendwie, keine Ahnung, den Ball nach hinten spielt oder querlegt auf einen der Kollegen. Ja. Aber hat er nicht gemacht. Hat er einfach mal draufgezogen und naja, gut. Ein bisschen Glück davon gehabt, dass der Torwart da ja irgendwie noch, keine Ahnung, was getrieben hat.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Warst du davon, dass Sapa ja abgezogen hat, ähnlich überrascht, wie es zwischen den Pfosten der Capino von Sandhausen erschien? Oder hast du gedacht, okay, gut, aus der Position abziehen, das kann er schon mal machen?
Ja, ich bin da hin und her gerissen, weil Grüße an dieser Stelle an den Kadepp-Podcast unserer Kollegen. Da geht es ja viel darum, warum Distanzschüsse so wenig was bringen oder so selten was einbringen, was statistisch sich natürlich belegen lässt. Aber ich persönlich so, wenn ich auch an meine sehr minimale, auf sehr noch überschaubarem Niveau Mini-Fußballzeit im Verein zurückdenke, dann ich war ein riesiger Freund von Distanzschüssen. Ich lag halt auch daran, ich war halt selten Stürmer und dann hat man natürlich auch mal Bock, selber abzuziehen und war da auch gar nicht so schlecht drin. Also meine Quote war damals wahrscheinlich besser als die, die dann auf diesem Niveau ist, wenn Distanzschüsse abgegeben werden. Aber also einfach deswegen, weil auf dem Niveau besser verteidigt wird. Aber ich dachte mir in dem Moment schon auch, Wahnsinn, hat er viel Platz und jetzt könnte er doch eigentlich einfach mal draufhalten. Egal, ob er dann auf die Tribüne geht oder eben sowas bei rumkommt.
Gut, und dann fällt dieses Tor und Fürth braucht so ein bisschen, um ins Spiel zu kommen, um auch den Ballbesitz dann zu etwas, sagen wir mal, gefährlicheren Aktionen ummünzen zu können. Und kassiert dann aber den Ausgleich, so nach einer guten halben Stunde, überraschend von einem bekannten Gesicht. Aber das war ja nicht so einfach, wie es jetzt dann im Nachhinein sich anhört. Da waren ja auch noch andere Dinge, die sich da abgespielt haben. Kannst du deine Sicht der Dinge mal so ein bisschen schildern? Faul oder nicht faul? Handspiel oder nicht Handspiel?
Ja, alles.
Da gibt es ja Leute, alles. Die können sich alles auf Video angucken. Wir sehen es ja in dem Fall auf der Tribüne tatsächlich nur in Realgeschwindigkeit und dann muss man irgendwie sein Urteil fällen.
Ja, erstaunlich. Also wirklich ein erstaunlicher Moment und man muss echt sagen, zum Glück, so steht es auch heute in den Fürther Nachrichten, zum Glück muss man nach dem Endergebnis dann halt irgendwie nicht mehr groß drüber reden, über die Szene, weil es dann doch noch gut ging und man nicht quasi wieder ewig über den Videobeweis streiten muss. Also muss man natürlich irgendwie trotzdem, aber es hat sich dann, wie gesagt, zum Glück nicht mehr auf das Endergebnis ausgewirkt. Also du merkst, mir fehlen schon fast ein bisschen die Worte. Also selbst in
nicht
selbst
oft vorkommt.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe selbst in Echtzeit war ja zu sehen, dass da irgendwas nicht ganz sauber abgelaufen ist. Und ich mache auch vielleicht gar nicht so dem Schiedsrichter Markus Schmidt den großen Vorwurf, weil natürlich diese Szene sehr, sehr wild war im Fürther Strafraum. Da ging es drunter und drüber und natürlich ist es da schwer, alles zu sehen. Und vor allem hat er natürlich auch nicht irgendwie erstmal mehrere Kameraperspektiven, sondern einfach nur seine beiden Augen. Dann gibt es da natürlich aber auch noch einen Schiedsrichterassistenten und vor allem gibt es ja zum Glück inzwischen auch noch diesen Kölner Keller, den viel zitierten, in dem Menschen sitzen und dafür bezahlt werden, dass sie sich so ein Spiel auch anschauen und dann die Szene noch mal ein paar Mal zurückspulen und sich die Wiederholungen angucken und dann sagen, da lief vielleicht doch nicht alles so ganz korrekt ab. Und was in dem Fall passiert ist, das weiß wirklich niemand. Also es wurde natürlich dann sehr schnell sehr laut auf der Tribüne im Ronhof, auch wenn da ja aktuell nicht so viele Menschen sitzen. Möchte gar nicht wissen, was los gewesen wäre, wenn das Stadion voll gewesen wäre. Aber ein paar Leute sind dann doch da vom Verein, die dann doch ein bisschen ungehalten war. Und es war ja auch so, dass Sascha Burchardt für das Torhüter dann auch behandelt wurde. Also es war ja dann auch einfach eine Spielunterbrechung und Zeit da. Und man dachte sich immer, naja, irgendwann wird jetzt gleich Markus Schmidt irgendwie das Signal geben, hier schön das Viereck markieren in der Luft und mal rüberlaufen irgendwie zum Bildschirm und sich das selber anschauen. Oder es funkt ihm direkt jemand ins Ohr, das Tor ist irregulär, muss es wieder aberkennen. Aber keins von beiden ist bemerkenswerterweise passiert, obwohl es ja, du hast es schon genannt, gleich zwei Vergehen da im Spiel waren. Also zum einen ein Handspiel und zum anderen ein Foul. Das Handspiel war tatsächlich, glaube ich, ein bisschen schwerer zu erkennen. Dafür hat es dann wirklich auch die Fernsehbilder gebraucht. Das ist auch an mir auf der Tribüne vorbeigegangen. Aber natürlich ist völlig klar zu sehen, dass da Tim Kister in Burchardt hineinläuft. Man kann jetzt noch darüber streiten, ob er wirklich die Hände aktiv noch rausnimmt und ihn an den Pfosten schiebt oder halt einfach nur quasi mit Tempo kommt nach seinem Kopfball und dann damit Burchardt zusammenprallt. Aber so oder so nimmt er den Torhüter aus dem Spiel. Ob Sascha Burchardt da noch hätte danach eingreifen können bei der Szene, ist dann immer noch die andere Diskussion, aber darum geht es ja auch gar nicht, sondern es geht darum, dass da einfach ein klares Foulspiel vorliegt. Er drückt in den Pfosten, Burchardt wirkt fast ein bisschen wie ausgenockt in dem Moment und dann läuft das Spiel weiter und hast du ihn auch schon genannt, den alten Bekannten Daniel Keita-Ruel trifft dann da sozusagen im Nachschuss und Nachstochern. Also absurde Szene, man hat ja auch schnell eine Reaktion gemerkt überall im Netz und sonst so, alle auf der Couch daheim, zumindest die es mit Fürth halten, aber selbst nicht nur die, glaube ich, hat man so ein bisschen gemerkt, waren irgendwie entsetzt, dass das Spiel da einfach sozusagen dann weiterlief und dass das Tor gegeben wurde. Also ich bin wirklich auch mit etwas zeitlichem Abstand, wir reden jetzt ja schon seit geraumer Zeit immer wieder über diesen Videobeweis, den sogenannten VAR. Es mag ja auch immer mal wieder Szenen gegeben haben, die sieht man natürlich dann aus Fansicht vielleicht tatsächlich irgendwie anders, als sie dann auch sind. Das kommt natürlich auch vor. Aber bei der Szene gab es einfach keine zwei Meinungen und das, ja, also wie gesagt, anscheinend schon. Es gab dann doch zwei Meinungen. Die eine hatte man im Kölner Keller und auf Seiten von Markus Schmidt exklusiv, glaube ich. Also selbst die anwesenden Kollegen aus Sandhausen haben ja gesagt, naja gut, er benutzt da vielleicht gar nicht so die Hände, ist es jetzt so ein klares Vorspiel, aber eigentlich hätte man es abpfeifen müssen. Und größere Konsens, glaube ich, bekommt man selten bei solchen Szenen. Und wie gesagt, ich finde, ich mache nicht mal Markus Schmidt den großen Vorwurf. Es ist schwer, immer so im Spiel das alles zu leiten, zu sehen bei so einer Flanke irgendwie und dann ist Verwirrung im Strafraum, aber dass da in Köln keiner reagiert. Also ich habe es ja dann auch getwittert währenddessen oder auch geschrieben. Ich habe mich so gefragt, ob wegen den ganzen Nachholspielen vielleicht an dem Abend einfach der Kölner Keller nicht besetzt war, dass einfach mal da jemand Pause hatte oder beim Schichtplan jemand vergessen hatte, da auch noch Kollegen oder Kollegin irgendwie hinzusetzen. Absurd. Mehr fällt mir dazu nicht mehr ein. Der Videobeweis sollte den Fußball gerechter machen. Und das ist ja wirklich das Musterbeispiel dafür, dass es nicht getan hat in der Szene. Und verrückt. Einfach nur verrückt.
Gut, und dann war Feuer drin. Vor der Pause gab es auch noch einen Pfostenschuss unmittelbar vor der Pause, meine ich mich dunkel zu erinnern.
Ja, richtig. Man muss halt generell sagen, dass das 1:1 zur Halbzeit an sich ja völlig in Ordnung geht. Also Sandhausen hatte gute Chancen, auch nicht wenige verhältnismäßig. Die hätten schon ihr Tor machen können, nur halt niemals in der Situation. Das mit dem Pfosten war dann auch so eine Doppelchance, da kommt der Ball ja dann nochmal rein und Kevin Behrens köpft daneben, auch noch aus guter Position. Hatten gleich in der zweiten Spielminute diese zwei Szenen nach Ecken, wo Sascha Burchardt richtig steht, einmal glaube ich sogar mit dem Kopf pariert, wenn ich es richtig gesehen habe. Die hätten definitiv ihr Tor machen können in der ersten Halbzeit, gar keine Frage. Aber halt nicht in der Situation. Ich fand generell, habe ja schon ein bisschen anklingen lassen, ich fand Fürth nicht so griffig. Es gab eine taktische Umstellung. Stefan Leitl ja schön.
Wollte ich noch drauf zurückkommen, dass es ja hinten eine Dreierkette war diesmal und dann im Mittelfeld eher fünf. Ja, meinst du, dass das irgendwas damit zu tun hatte?
Ja, also Stefan Leitl hat ja in der Pressekonferenz vor dem Spiel wahrscheinlich den großen Bluff gemacht, dass er da gesagt hat, nee, da bleiben wir uns treu und eigentlich jetzt nicht mehr die Zeit für große Veränderungen und so weiter. Letztendlich war es dann doch wieder eine Umstellung im Prinzip wie im Hinspiel. Da hat er auch damals umgestellt gehabt auf eine Dreierkette und ein bisschen verdichteteres Mittelfeld. Einfach da, um Sandhausen da besser entgegenzukommen, die sehr mannorientiert spielen. Hatte sich, glaube ich, erhofft, dass man dadurch so ein bisschen mehr Freiräume kriegt, ein bisschen einfacher rausspielen kann von hinten. Er hat es im Nachhinein in der Pressekonferenz Stefan Leitl auch als richtige Entscheidung gesehen, hat dann aber trotzdem in der Halbzeitpause umgestellt wieder auf die Raute. Also ich war tatsächlich nicht so angetan. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass das System so richtig greift. Jetzt habe ich vielleicht ein paar Szenen auch nicht so wahrgenommen wie der Coaching-Staff, der da natürlich auch nochmal auf andere Details guckt. Aber ich fand schon, dass sie ihre Mühe hatten, da so Zugriff zu kriegen. Ich fand, sie hatten über weite Strecken eben in dieser ersten Halbzeit auch Mühe, diese doch jetzt relativ berühmt gewordene Flügelzange einzusetzen. Also David Raum blieb sehr blass und musste dann verletzt ausgewechselt werden in der Halbzeitpause. Marco Maiöfer hat es, finde ich, noch ein bisschen besser gemacht. Der hat dann schon mal so ein, zwei Mal auf seiner Seite, kam er entweder selber durch oder hat dann einmal Paul Seguin gut in Szene gesetzt. Aber ja, war schon ein bisschen schwierig. Also ich finde Fürth war oft ein bisschen zu weit weg von ihren Gegenspielern, nicht so den Zugriff bekommen. Und die gefährlichen Szenen, muss man ja auch sagen, in der ersten Halbzeit, bis auf ein, zwei Ausnahmen, die sich dann wirklich selber rausgespielt haben, waren ja auch so ein bisschen auf Fehler der Gäste zurückzuführen. Also natürlich, dass das erste Tor für Fürth bei diesem Torwartfehler, dann passiert es Capino, dass er nochmal den Ball eigentlich im Aufbauspiel rausspielen möchte und Julian Green in die Füße spielt. 21. Minute, wo dann Green ein bisschen zu zögerlich ist, dann zwei Minuten später flankt Grutter rein und Tim Kister, erzielt bei einem Eigentor. Auch das 2-2 fällt ja dann später durch, tatsächlich dann ein Eigentor. Also ja, sie hatten etwas Mithilfe nötig an diesem Abend, was aber nichts daran ändert, dass der Sieg dann am Ende natürlich trotzdem in Ordnung geht.
Mithilfe erwarten konnten sie auf jeden Fall nicht von ihrem ehemaligen Mittelstürmer. Der hat sie dann kurz nach der Pause wieder in Schwierigkeiten gebracht mit dem zweiten Tor. Seinem zweiten Tor am Abend. Er hat hinterher auch irgendwie sehr verhalten reagiert. Hattest du das Gefühl, das sei ihm ein bisschen unangenehm?
So, ja, es gibt ja seit geraumer Zeit so diese Sitte, dass man dann irgendwie so gegen den Ex-Verein nicht mehr jubelt, außer man ist vielleicht im Bösen gegangen oder so. Ich finde es immer ein bisschen komisch. Also klar, ich glaube, die Fürther Fans finden es in dem Fall dann sympathisch, dass er da nicht groß gejubelt hat. Aber es ist jetzt auch kein Spieler, der jetzt da irgendwie 10 Jahre da war oder in der Jugend jetzt da ausgebildet wurde in Fürth und dann kommt er zurück und macht da 2 Tore, sondern mein Gott, der hat einen anderen Arbeitgeber. Es ist ein Sportler, der will Tore schießen, der will erfolgreich sein, der will gewinnen. Das kann man, glaube ich, niemandem sozusagen absprechen. Und ich fände es dann auch einfach völlig okay, wenn der einfach auch seine Tore bejubelt und sich darüber freut, weil dafür machen wir doch Sport. Ich meine, selbst wenn wir mit Freunden spielen, dann und uns nicht irgendwie ums große Geld oder um Abstiege und sonst was geht, dann jubeln wir doch und dann feixen wir und machen uns vielleicht ein bisschen lustig über die anderen. Gut, das wäre jetzt vielleicht in dem Fall jetzt nicht so angebracht auf dem Level, aber trotzdem, ich finde es immer ein bisschen albern, aber ja, man kann jetzt auch sagen, fairer Sportsmann hat die Tore erzielt. Und
respektvolle Geste, aber vielleicht ein bisschen, also vielleicht nicht unbedingt als Muss zu sehen.
Ja. ich finde es tatsächlich so. Aber ja, natürlich auch wieder bemerkenswert, so ein klassischer Fall von ausgerechnet, dass natürlich dann er da diese beiden Tore macht, irgendwie bei seiner Rückkehr in Dronhof. Ich war gestern relativ frühzeitig in Fürth aus privaten Gründen und war auch beim Stadion und habe ein bisschen umgeschaut. Ich habe Kinder gesehen am Nachmittag schon auf Fahrrädern mit Mützen von der Spielvereinigung. Man hat schon gemerkt, so auch wenn niemand kommen darf, so ist es kribbelt irgendwie, jeder weiß, um was es geht am Abend und war dann zufällig auch genau in dem Moment beim Stadion nochmal, als der Bus von Sandhausen ankam, da stieg dann auch Daniel Caterwell aus und war auch sehr freundlich erstmal zu allen, die er da wieder getroffen hat und begrüßt hat und ja, also war ganz nett und das kann man ja ruhig abnehmen sozusagen, dass er da auch irgendwie gern zurückgekommen ist und alles, aber wie gesagt, ich finde mal, darf seine eigenen Treffer auch einfach bejubeln. Außer vielleicht das 1-1, da war es tatsächlich vielleicht angebracht, nicht so überschwänglich zu jubeln, weil da hat wahrscheinlich auch jeder Sandhausener oder Sandhäuser-Spieler gemerkt, dass das irgendwie Quatsch war, wie das Tor zustande gekommen ist. Aber gut, egal.
Ja, über Fürths zweites Tor hat allerdings der Schütze ja dann auch nicht gejubelt.
Das stimmt, ja, oder nur begrenzt. Also, beziehungsweise der Schütze hat tatsächlich nicht gejubelt.
Also Harvard Nielsen hat gejubelt, aber der Schütze selber hielt sich recht bedeckt.
Ja, ich habe noch überlegt, also ich habe noch mal eine Wiederholung gesehen jetzt im Nachhinein, ob der Kopfball denn auch so reingegangen wäre. Ich glaube ja fast nicht. Also er hätte schon so Richtung Pfosten kommen können, aber ob er wirklich im Tor gelandet wäre, keine Ahnung, der Kopfball von Harvard Nielsen nach Flanke von Marco Maihofer. Aber dann hält Alexander Schirhoff irgendwie da den Fuß noch rein und macht das Eigentor perfekt. Also da waren schon so ein paar Sachen dabei bei Sandhausen. Also wenn es für die nicht um so viel gehen würde, wenn die jetzt irgendwie so im Mittelfeld wären und die Saison eigentlich schon abgehakt, dann könnten wir ja fast böswillig sein und sagen, da haben ein paar vorher noch ein paar Wetten abgeschlossen, um ihr Kurzarbeitergeld aus dem vergangenen Jahr noch mal ein bisschen nachträglich aufzubessern.
Nein, Vorsicht hier jetzt.
Ich weiß, gleich wird es justiziabel. Aber,
genau, nicht, dass irgendwelche Juristen sich jetzt auf den Plan gerufen fühlen.
Ja, aber die zwei Torhüteraktionen in der ersten Halbzeit, gut, dann dieses Fast-Eigentor, das war natürlich irgendwie abgefälscht, da kann man wahrscheinlich nicht viel machen in der Situation, aber dann noch dieses Eigentor, wo er eigentlich ja wirklich nicht hin muss, weil da dann weit und breit ja noch kein vierter Spieler war. Andererseits, wer mal Abwehrspieler war, der weiß auch, wie da die Reflexe sind. Der Ball kommt auf einen im Strafraum, nimmt Metz und Ball eher ungern an. Dann wird es meistens noch brenzliger. Das heißt, man versucht irgendwie ranzukommen und zu klären und er klärt ihn eben ins eigene Tor. Bis zu dem Zeitpunkt war das ganz große Aufbäumen, fand ich, nicht so da. Ich habe mir gedacht, läuft irgendwie jetzt gerade alles so ein bisschen gegen Fürth in diesem Ausstiegskampf. Also die Niederlage gegen St. Pauli, generell so Wochen, wo es jetzt vielleicht nicht mehr ganz so, trotz einer schönen Serie und ungeschlagenen Spielen, aber läuft nicht mehr ganz so flüssig wie zu anderen Zeiten der Saison. Und dann steht es irgendwie 1-2 und man hat auch ein bisschen das Gefühl, okay, wo ist jetzt derjenige, der da groß antreibt, der nochmal alle nach vorne peitscht, der wirklich klar macht, um was es geht und was ein Sieg jetzt bedeuten könnte oder wenigstens auch einen Punkt gewinnen. Und dann passiert dieses etwas glückliche Tor und dann kommt so eine Dynamik rein und dann passiert ein echtes Kunststück, kann man wahrscheinlich sagen. Wie hast du das Tor gesehen? Stefan Leitl hat es einen Geniestreich genannt. Ich würde es ein Kunstwerk nennen.
Das 3-2?
Ja.
Ja, sehr, sehr fußballerisch, die sehr feine Klinge. Das konnte man sich sehr schön anschauen. Also war ein klasse Tor.
Ja,
Geniestreich, absolut. Also man muss ja sehen, was für eine Art von Spieler der Captain des Kleeblatts ist, dass da natürlich der feine Fuß schon immer auch eine große Rolle spielt und Geniestreich, Kunstwerk, ja, das sind Begriffe, denen würde ich mich anschließen.
Ja. Ich habe auch tatsächlich sofort, ich glaube, das war, ich muss hier gerade noch mal in meinem Postfach nachschauen, es war 20.51 Uhr, na gut, doch ein paar Minuten nach Schlusspfiff. Ich dachte, das wäre irgendwie noch früher gekommen. Ich habe eine Mail bekommen von einem Schweden, mutmaßlich, der in etwas unverständlichem Deutsch, kein Vorwurf, weiß nicht, ob er da Google Translate benutzt hat oder ob er einfach ein bisschen Deutsch kann, aber eine etwas unverständliche Mail bekommen, der sich da sehr freudig über das Tor von Branimir Hrgota äußert und der mal im selben Verein, wie er gespielt hat, ich kann bloß nicht rauslesen, ob zur selben Zeit wie Branimir Hrgota. Ich werde es recherchieren. Vielleicht wird es ja auch noch in einer Kolumne in den nächsten Tagen auftauchen in Fürth. Mal schauen.
Du sprichst ja nachher auch mit Hrgota. Vielleicht kann er sich an den Mailschreiber erinnern.
Ich werde ihn auf jeden Fall mit diesem Namen konfrontieren. Wird spannend. Vielleicht steckt da eine tiefer gehende Geschichte dahinter, vielleicht eine alte Freundschaft, die jetzt wieder auflebt, und weil ich die beiden miteinander connecte, vielleicht ist es aber auch einfach nur Spam und ich habe aufgrund der kurzen Nacht auch alles falsch verstanden. Naja, also ein Traumtor von Branimir Hrgota und natürlich, gibt es jetzt wahrscheinlich so, da gehen einem die Superlative aus dann auch, also wie wichtig das natürlich in dem Moment dann irgendwie war, hat sie auch eine Reaktion gesehen, wie emotional das bejubelt wurde. Wahnsinn. Das ist natürlich noch nicht das Tor zum Aufstieg. Und auch noch nicht der Schlüssel, der dieses Tor zum Aufstieg sozusagen im metaphorischen Sinne aussperrt. Aber ich habe als Überschrift mal gewählt, gestern Abend dem Aufstieg ein großes Stück näher. Das darf man, glaube ich, durchaus sagen. Auch wenn ja nach wie vor, da werde ich langsam müde, niemand vom Aufstieg und vom Aufstiegskampf sprechen möchte in Fürth. Ist alles okay. Aber ich hätte jetzt irgendwie dann doch gedacht, nach diesem emotionalen Abend und drei Spieltage vor Schluss, sagt jetzt doch jemand mal noch klarer was dazu. Aber sie bleiben sich treu, auch da. Die ganzen Begriffe werden vermieden. Stefan Leitl hat natürlich zu Recht auch gesagt, die Tabelle ist immer noch sehr schief. Kiel hat natürlich noch einige Spiele nachzuholen. Es kann noch alles passieren da oben. Aber, sagen wir mal so, schlechter ist es nicht geworden durch dieses 3:2 gegen Sandhausen.
Ja, die Frage, die sich daran anschließt, ist, spielt so ein Aufsteiger? Also wenn du solche Spiele dann auch gewinnst, wo zwischenzeitlich auch mal vielleicht gefühlt alle gegen dich sind, und dann hast du ja auch noch dieses Glück, eben zum Beispiel mit diesem Eigentor, dann kommt ein Geniestreich dazu, spielt so ein Aufsteiger.
Ja, die Frage hat genau so, glaube ich, der Kollege Nico Gehle von der Bild-Zeitung dann tatsächlich bei der PK gestellt. Stefan Leitl hat sie natürlich gekonnt, umschifft und ignoriert, mehr oder weniger. Man hat eben dann darauf verwiesen, dass ja noch einige Spiele zu spielen sind, dass man vielleicht mal die nächste Woche noch abwarten muss, wie dann Kiel auch so beieinander ist. Ja, hat er natürlich recht. Ich glaube aber, dass tatsächlich das zutrifft, was so in der Frage schon drinsteckt. Ich glaube ja, genauso spielt dann Aussteiger letztendlich. Also zumindest einer, der zumindest wenn eine Mannschaft so viele Punkte jetzt am Ende hat und dann sich sozusagen jetzt auch noch, ja, wie soll man sagen, mental da halt auch nochmal so einen Sprung macht. Also erstens so einen Rückstand aufzuholen, so einen Moment zu überwinden, wo man eigentlich so gefühlt ein bisschen am Boden war, wo es eben, wie ich schon gesagt habe, so nach dieser Niederlage gegen St. Pauli, hättest du jetzt wieder verloren gegen Sandhausen, dann wäre natürlich auch so vom Gefühl, da hilft dann vielleicht auch nichts die Gewissheit, dass du jetzt, dass du in der Saison schon so und so oft mal gewonnen hast und super gespielt hast, wenn du jetzt diese beiden Spiele verloren hättest und ja, dann eben auch noch drei anspruchsvolle Teams da anstehen, auch wenn es für die vielleicht nicht mehr um allzu viel geht, aber trotzdem dann wäre man natürlich so ein bisschen, ja, vom Kopf her wahrscheinlich ein bisschen ist einfach geknickt gewesen und alles und so hat man natürlich nochmal einen absoluten Befreiungsschlag da geschafft, einen emotionalen Höhepunkt, an dem man sich jetzt aufziehen kann. Jetzt ist ja ein bisschen Pause, kann die Füße hochlegen, können die Wehwehchen pflegen, die es ja auch schon einige gibt in der Mannschaft. Also insofern bin ich da jetzt schon sehr überzeugt davon, dass sie jetzt nach diesem Lucky Punch sozusagen da kurz vor Schluss, dass sie jetzt nochmal alle Kräfte jetzt zusammenkriegen in den nächsten ein, zwei Wochen und dann da irgendwie gegen Karlsruhe noch motivierter reingehen und einfach natürlich das Ziel auch näher rückt. Also Nachholspiele der anderen hin oder her. Wir nehmen jetzt hier am Donnerstag Mittag auf. Der HSV ist abends noch dran. Auch der kann natürlich nochmal wieder näher kommen sozusagen. Aber auch nach oben ist ja theoretisch auch noch möglich, Bochum einzufangen. Auch das ist theoretisch jetzt auch wieder in Reichweite. Also da ist alles möglich. Es ist auch möglich, dass sie weiterhin auf Platz 4 landen am Ende der Saison. Auch das ist natürlich drin. Aber mit jedem Spiel, das so läuft wie gestern Abend, wird es natürlich unwahrscheinlicher, dass sie es nicht schaffen mit dem Aufstieg.
Also kein Zweifel mehr jetzt.
Bei mir nicht, aber ich habe ja schon wahrscheinlich vor Wochen hier den Ausstieg ausgerufen. Man müsste sich nochmal alte Folgen anhören aus der Hinrunde, wo es dann schon gut lief. Da haben wir ja dann ein bisschen noch so drüber gespottet irgendwie, dass es dann der Ausstieg wird. Und ja, verrückt, jetzt haben wir noch drei Spiele und tatsächlich steht Fürth auf Platz 2. Mit dieser Punktausbeute, mit dieser relativ jungen Mannschaft. Ich möchte immer nicht sagen, ich finde immer diese jüngste Mannschaft in der Liga, das ist immer so ein bisschen relativ, weil man hat ja doch auch ein paar Spieler in der Startformation, die da nicht mehr ganz so jung sind und auch einiges an Erfahrung mitbringen, aber das ganze Aufgebot insgesamt ist natürlich sehr jung und wir wissen alle, mit welchem Geld es in dem Sinn zusammengestellt wurde, mit wenig Geld in Relation zu anderen Vereinen der Liga. Das ist natürlich einfach ja Wahnsinn, was sie bislang geleistet haben und dass sie eben auch nach dieser kräftezehrenden Saison dann tatsächlich auch nochmal die Fitness letztendlich hatten und diese Überzeugung, dann auch dieses Spiel gegen Sandhausen zu drehen. Die wahrlich einfach kein schlechter Gegner waren an diesem Abend.
Dann haben wir das Sandhausen-Spiel, denke ich, größtenteils abgehandelt. Wie willst du, wie gesagt, du warst gestern im Stadion, du wirst heute noch diverse Gespräche führen, am Wochenende wahrscheinlich auch. Willst du schon mal so ein bisschen auf die nächste Woche auf Karlsruhe gucken oder ist es dafür noch zu früh, eben weil noch mehrere Tage Luft drin sind?
Ja, erstens mehrere Tage Luft und ich finde, man muss quasi auch mal dieses 3-2 mit diesem emotionalen und erfolgreichen Ende einfach mal so stehen lassen. Erstmal noch so muss es noch wirken lassen. Man sollte, glaube ich, jetzt noch nicht auf Karlsruhe blicken. Man muss gucken, wie geht es David Raum zum Beispiel, der sich da eben verletzt hat vor der Halbzeit. Man muss gucken, wie haben andere den Abend überstanden. Wer kommt vielleicht auch zurück wieder bis zum Karlsruhe-Spiel? Ist ein Mergi Maffrey auch mal wieder eine Option? Zum Beispiel, solche Fragen. Nee, ich glaube, das darf man ruhig an der Stelle einfach mal so stehen lassen, dieses Spiel und wirken lassen. Und gab ja auch schon so ein kleines Hubkonzert, kurz nach Schlusspfiff irgendwie dann im Laubenweg. Das war so eine Ahnung von einem Autokorso.
Das war nach dem Kiel-Spiel, erinnere ich mich, war das, glaube ich, das erste Mal der Fall.
Wird schwierig, unter diesen Umständen während einer Pandemie so einen Ausstieg, so einen historischen Anlass angemessen zu feiern und zu zelebrieren. Aber man sollte zumindest schon mal, wenn man es denn mit der Spielvereinigung hält, so langsam sich Gedanken machen, wie man vielleicht Corona-konform trotzdem den entscheidenden Tag dann irgendwann begehen kann, egal ob er dann vielleicht nach dem Spiel in Paderborn soweit ist oder nach dem Heimspiel zum Abschluss gegen Düsseldorf oder ob es vielleicht dann doch noch die Relegation wird und man noch ein bisschen sich gedulden muss. Also man sollte vorbereitet sein.
Ja, dann lassen wir das mal auf uns zukommen und wir lassen es dabei für heute. Oder
was du meinst, bitte? Nee, ich habe ja auch noch ein bisschen was zu tun und jetzt haben wir eigentlich auch schon lange genug gequatscht und alle Texte in den Nürnberger Nachrichten, der Nürnberger Zeitung und auf nordbayern.de in der nächsten Ausgabe dieses Podcasts vielleicht wahrscheinlich mit einem Gast, einem besonderen, hoffen wir mal, dass das klappt und mehr ist dem, glaube ich, heute nicht mehr hinzuzufügen.
Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.